DW Menschen und Märkte.
Neuwahlen in Italien vorerst abgewendet. Deutscher Arbeitsmarkt weniger robust. Elektronikmesse IFA unter Druck. Und Polen als deutsche Mülldeponie. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Andreas Becker. Gestern noch galt in Italien folgendes Szenario als möglich. Nach dem Bruch der Regierungskoalition würde es Neuwahlen geben und gewinnen würde die rechtspopulistische Lega mit ihrem Chef Salvini. Und dann würde die hochverschuldete drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone von Leuten regiert, die der EU feindselig gegenüberstehen und den Euro ablehnen. Nun, zumindest vorläufig kann dieses Szenario wohl abgewendet werden, weil sich zwei Parteien auf eine Zusammenarbeit verständigt haben, die nicht gerade beste Freunde sind: die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung und die sozialdemokratische PD. Aus Rom, Nina Amin.
Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat ein neues Kapitel in der italienischen Politik angekündigt. Es sei eine sehr heikle Phase für das Land und man müsse schnell die politische Unsicherheit beenden, die die Regierungskrise ausgelöst hat, sagte Conte. Die neue Regierung werde daran arbeiten, das Land zu modernisieren und es wettbewerbsfähiger zu machen. Staatspräsident Sergio Mattarella hat Conte heute Vormittag im Quirinalspalast in Rom mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Nun muss Conte ein Kabinett zusammenstellen und ein Regierungsprogramm muss erarbeitet werden. Im Anschluss muss sich die neue Regierung einem Vertrauensvotum in den beiden Kammern des Parlaments stellen. Außerdem will die Fünf-Sterne-Bewegung ihre Mitglieder über die Koalitionsvereinbarung abstimmen lassen. Gestern hatten sich die Fünf-Sterne-Bewegung und die Demokratische Partei darauf verständigt, eine Koalition bilden zu wollen. Als Regierungschef hatten sie den 55-jährigen Rechtsanwalt Conte vorgeschlagen. Der parteilose Quereinsteiger war der Wunschkandidat der Fünf-Sterne-Bewegung. Er hatte bereits die bisherige Koalition aus den Fünf Sternen und der rechten Lega angeführt.
Aus Rom war das Nina Amin. Wie lange die Regierungsbildung in Italien dauert und ob sie überhaupt erfolgreich verläuft, ist noch völlig offen. Sicher ist nur, dass es auch in Brüssel viele gibt, die Premierminister Conte die Daumen drücken. Holger Beckmann.
Eine neue Regierung in Italien ohne Matteo Salvini und seine rechtspopulistische Lega. Es deutet vieles darauf hin, dass es so kommen könnte. Wenn es so kommt, dann dürfte das in Brüssel für ein Aufatmen sorgen. Kommissionssprecherin Minja Andreeva berichtete am Mittag von einer freundlichen diplomatischen Unterstützungsnote, die Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionspräsident, dem amtierenden italienischen Ministerpräsidenten Conte übermittelt habe, um ihm nämlich Erfolg bei der Bildung einer neuen Regierung in Italien zu wünschen.
Präsident Juncker sends his warmest wishes to the Prime Minister Conte to succeed in his task to form a government now.
Daraus spricht die Hoffnung, dass sich das angespannte Verhältnis zwischen Brüssel und Rom nun bald verbessern könnte. Mit Matteo Salvini war das schwierig.
I nemici dell'Europa sono coloro che sono asserragliati nel bunker di Bruxelles.
Die wahren Feinde Europas hätten sich in ihrem Bunker in Brüssel verschanzt, so hatte Salvini immer wieder formuliert. Und die wahren Feinde Europas und der europäischen Bevölkerung seien EU-Kommissionspräsident Juncker und EU-Währungskommissar Moscovici. Moscovici hat Salvini immer wieder besonderen Grund für Verärgerung geboten, denn Moscovici hat ein scharfes Auge auf den italienischen Staatshaushalt. Italiens Staatsverschuldung liegt bei über 130% des Bruttoinlandsprodukts. Die italienische Regierung hat zwar immer wieder angekündigt, den Schuldenberg zumindest nicht noch weiter erhöhen zu wollen, aber das war dann auch alles. Schon zweimal stand die EU-Kommission deshalb vor der Entscheidung, ein Defizitverfahren gegen Italien auf den Weg zu bringen, zuletzt in diesem Sommer. Aber Währungskommissar Moscovici setzte lieber auf eine abwartende Haltung. An einem solchen Verfahren zum jetzigen Zeitpunkt habe niemand Interesse, hatte Moscovici da gesagt. Das ist nicht im Interesse Italiens, das angekündigt hat, für Besserung zu sorgen. Es ist auch nicht im Interesse der Eurozone. Ich ziehe die Diskussion und den Dialog vor. Natürlich müssen wir die Situation weiterhin sehr genau beobachten.
observer cette situation de près.
In Brüssel heißt es, die zögerliche Haltung der Kommission mit Blick auf das Defizitverfahren könnte auch damit zu tun haben, dass man den Druck auf Italien nicht erhöhen wollte, um das antieuropäische Lager dort nicht weiter zu stärken, sondern stattdessen vielleicht sogar einer neuen Regierung in Rom den Weg zu ebnen. Nun sieht es so aus, dass genau dieses Kalkül aufgehen könnte. Und deshalb spricht auch EU-Haushaltskommissar Oettinger von einer guten Entwicklung in Italien, weil jetzt die Chance bestehe, dass Rom seinen Konfrontationskurs gegen Brüssel aufgebe.
Dann hätten wir eine proeuropäische Regierung zu erwarten, die nicht gegen Europa arbeitet, sondern mit Europa Probleme lösen will. Und hätten wir nicht Wahlkampf zu einem Zeitpunkt, wo die Italiener einen schwierigen, aber wichtigen Haushaltsplan für das nächste Jahr aufstellen müssen, der auch für die Eurozone und damit auch für Deutschland und die Stabilität des Euro von großer Bedeutung ist. Und ein letzter Punkt, damit würde einem Populisten, der in der Badehose Politik macht, eine Grenze aufgezeigt.
So Oettinger im SWR über Matteo Salvini. Salvini hat nicht nur bei der Haushaltspolitik den Konflikt mit Brüssel gesucht, sondern auch bei der Migration. Seine kompromisslose Haltung, gerade bei Bootsflüchtlingen vom Mittelmeer, gilt als einer der entscheidenden Faktoren, der einer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik bisher im Weg steht. Mit einer neuen Regierung in Italien könnte sich das ändern. Und auch das sorgt im Moment für Zuversicht in Brüssel.
Holger Beckmann berichtete aus Brüssel. Lange konnte die deutsche Wirtschaft vor Kraft kaum laufen, doch langsam beginnt sich das Blatt zu wenden. Viele Experten erwarten, dass die Wirtschaftsleistung auch im kommenden Quartal zurückgeht. Damit wäre Deutschland offiziell in einer Rezession. Auch die Geschäfte in wichtigen Branchen wie dem Automobil- und Maschinenbau laufen nicht mehr rund. Die große Frage ist nun, wie sich all die düsteren Signale auf den Arbeitsmarkt auswirken. Wolfram Welzer hat sich die heute veröffentlichten Augustzahlen genauer angeschaut.
Wie es um den deutschen Arbeitsmarkt steht, lässt sich am ehesten an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ablesen. Sie stieg bis zur Sommerpause auf 33,4 Millionen und lag damit noch einmal um eine halbe Million höher als vor einem Jahr, wie der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, berichtete.
Wir waren mal bei mehr Jahresabstand bei 750.000, aber das ist immer noch eine ordentliche Zahl, was den Arbeitsplatzzuwachs angeht. Das Beschäftigungswachstum hält damit an, aber hat etwas an Schwung verloren.
Es wird also trotz der aktuellen Konjunkturschwäche noch immer Beschäftigung aufgebaut, während gleichzeitig bereits etwas mehr Menschen arbeitslos werden. Um 44.000 stieg die Zahl der Arbeitslosen im August bundesweit auf jetzt gut 2,3 Millionen. Noch sind das etwas weniger als im Vorjahr, aber der Abstand zum August 2018 beträgt nur noch 31.000. Ähnlich die Situation bei der Unterbeschäftigung, die auch Menschen erfasst, die zum Stichtag Mitte des Monats krank waren oder in Maßnahmen der Arbeitsagenturen und Jobcenter.
Im August belief sie sich auf 3.203.000. Das waren 29.000 weniger als vor einem Jahr. Und wenn Sie die 31.000 Arbeitslosigkeit mit den 29.000 Unterbeschäftigung vergleichen, sehen Sie, dass die Lage am Arbeitsmarkt immer noch durch eine gute Beschäftigungssituation und durch Maßnahmeeintritte induziert ist.
Die Bundesagentur hätte aber die nötigen Milliarden auf der hohen Kante, um entsprechende Programme aufzulegen. Vor allem über Kurzarbeit wird in den letzten Monaten viel diskutiert. Sie stieg, vor allem in der Automobilbranche.
Wir haben 45.000 Menschen in Kurzarbeit. Wir haben eine steigende Zahl von Anzeigen und Anträgen. Wir hatten vor der Finanzmarktkrise immer 100.000 Menschen in Kurzarbeit im Jahresschnitt. Wir sehen an dem Frühindikator Kurzarbeit zurzeit nicht, dass es ganz schwer wird.
Und so zeigt sich Detlef Scheele weiter optimistisch, dass der Arbeitsmarkt zwar nicht mehr so boomt wie zuletzt, aber doch robust bleibt, trotz der Krisensymptome in der Weltwirtschaft. Und auf den Brexit reagiert der BA-Chef sogar noch mit Humor.
Fragen Sie mal Herrn Johnson. Der muss das beantworten, der hat sich das ausgedacht, wir nicht. Die Lage ist so, dass das Außenhandelsvolumen mit dem Vereinigten Königreich begrenzt ist. Also das Ganze ist höchst unschön, kann man gar nicht anders sagen. Wir gehen aber mit Blick auf den Arbeitsmarkt eher vom Problem bei den Tätern aus in Großbritannien als bei uns.
Über die aktuellen deutschen Arbeitsmarktzahlen berichtete Wolfram Welzer. Ende nächster Woche beginnt in Berlin die IFA, eine der ältesten Messen in Deutschland und nach eigenen Angaben weltweit führend für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Wie aussagekräftig das jetzt ist, sei mal dahingestellt. Schließlich ist die Kombination aus Smartphones und Waschmaschinen eher selten unter den Fachmessen. Sicher ist jedenfalls, dass auch die IFA den Druck spürt, der durch Handelskonflikte und schwächere Konjunkturzahlen entsteht. Johannes Frevel.
Wachsende Handelskriege und der Brexit. Die internationale Funkausstellung IFA steht als Messeplatz im Sog der schwächelnden Nachfrage ihrer klassischen Kernbranche. Rund um Radios und Fernseher, räumt Messechef Jens Heidecker ein.
Also wir merken es in den Headquarters, wir merken, dass da viele Gespräche notwendig sind, dass der Druck in die Budgets, in eine Effizienz der IFA immer größer wird.
Vollständig kompensiert wird das jedoch einerseits durch Hausgerätehersteller und andererseits durch die IT-Industrie. Die sucht nach dem Aus für die CeBIT in Hannover bei der IFA in Berlin, eine Bühne auf dem europäischen Markt vor dem Weihnachtsgeschäft. Hans-Joachim Kamp, Präsident der Branchenvereinigung für Unterhaltungselektronik und Hausgeräte GFU, gibt sich erleichtert.
Das ist besser als erwartet. Das ist IT. Das liegt insbesondere an den Notebooks. Aber etwas schwächer gelaufen ist, und das kennen wir aus der Vergangenheit nicht, ist der Bereich Telekommunikation.
Anschaffungsneigung und Konsumklima von Verbrauchern sind derzeit zwar noch positiv, doch die Aussteller der IFA spüren Gegenwind. In den Erwartungen der Verbraucher schlagen bereits die befürchteten Folgen der schärfer werdenden Handelskriege durch Dämpfkammerwartungen.
Logischerweise, das, was Handelskrieg betrifft, das, was politische Unruhen betrifft und das, was Brexit betrifft, geht nicht spurlos vorbei. Wenn Sie sehen, wie sieht der Konsument die Konjunkturerwartung, dann ist dies auch der schlechteste Wert der Einschätzung der Konsumenten in den letzten 6 Jahren.
Zu den konjunkturellen Risiken kommen die Auswirkungen des Strukturwandels der Unterhaltungselektronik. Apps, Internetanbindung und Streamingdienste übernehmen zunehmend Marktanteile. Eine Folge: Produkte alter Technologien sind im ersten Halbjahr reihenweise zweistellig eingebrochen. An der Spitze Set-Top-Boxen um 38, Home-Cinema-Systeme um 48, Projektoren um 36%. Durch den Preisverfall bei Fernsehern rutscht der TV-Gesamtumsatz in diesem Jahr noch deutlicher unter die 10-Milliarden-Euro-Marke, während Smartphones durch den stark steigenden Preis von Edelmodellen mit rund 12 Milliarden Euro eine neue Rekordmarke erreichen. Kräftiges Plus gibt es auch bei der Branche, die vom Bauboom profitiert. Jede neue Küche braucht neue Hausgeräte.
Waschtrockner plus 20%, Kühlschränke plus 14%, Kochfelder mit Dunstabzug plus 10%. Bei Elektrokleingeräten geht die Erfolgsstory der Espresso-Vollautomaten weiter. Zweistelliges Wachstum. Roboterstaubsauger und Zahnbürsten mit 45% Wachstum und 8.
Die IFA wird ab Freitag nächster Woche zur Bühne, auf der sich nicht nur Betroffene, sondern auch Akteure des Handelsstreits treffen. Der chinesische Hersteller Huawei eröffnet die IFA-Keynotes. US-IT-Unternehmen wie Qualcomm folgen. IFA-Partnerland ist Japan. Das Land befindet sich in einem schärfer werdenden Handelsstreit mit Südkorea.
Johannes Frevel über die Berliner IFA, die in der nächsten Woche beginnt. Immer wenn wir in dieser Sendung über Handelskonflikte berichten, geht es um höhere Zölle und andere Arten, grenzüberschreitenden Handel zu erschweren. Unser nächster Beitrag wirkt auf den ersten Blick wie ein Beispiel dafür, dass es auch anders geht. Nur so richtig toll ist das auch nicht, denn es geht um Müll. Genauer, Müll, den deutsche Entsorgungsfirmen tonnenweise ins Nachbarland Polen fahren, um ihn dort zu verbuddeln. Das spart viel Geld, umgeht so manche Umweltauflage und ist oft schlicht illegal. Unsere Kollegen vom ARD-Politikmagazin Monitor berichten in ihrer aktuellen Sendung über den großen Müllhandel. Nikolaus Steiner.
Es war ein verzweifelter Kampf gegen ein riesiges Feuer. Am 25. Mai 2018 brannte die Mülldeponie im polnischen Ort Zgierz. 50.000 Tonnen Müll, vor allem Plastikabfälle, brannten. 2 Wochen dauerte es, das Feuer zu löschen. Eine giftige Rauchwolke zog über den Ort. Der Brand sei absichtlich gelegt worden, erklärt der Umwelttechniker Grzegorz Wilgochinski. Die polnischen Müllunternehmer haben Abfall aus Deutschland und aus anderen Ländern hierher geholt, ohne ihn zu recyceln. Sie kassierten gutes Geld, luden den Müll einfach hier ab. Ich denke, sie haben einkalkuliert, früher oder später würde es brennen. Die zuständige Staatsanwaltschaft ermittelt und hat festgestellt, mehr als ein Viertel des Mülls stammte aus Deutschland. Sprecher Krzysztof Kopaniak. In den Transportdokumenten werden 7 deutsche Firmen als Exporteure genannt, also die Organisatoren des Exports. Die Abfälle sollen von weiteren 29 deutschen Entsorgerfirmen gestammt haben. Wir möchten nun dieses Dokument verifizieren, feststellen, ob diese Firmen tatsächlich existieren und ob sie mit der polnischen Firma zusammengearbeitet haben. Grundsätzlich profitieren deutsche Firmen finanziell von der Müllentsorgung in Polen, von niedrigen Preisen, die auch deshalb zustande kommen, weil der Müll in Polen nicht ordnungsgemäß entsorgt werde, sagt Umwelttechniker Wilgoszynski. Wenn eine Firma verunreinigten Plastikmüll in Deutschland verbrennen will, kann sie dafür zurzeit bis zu 200 Euro zahlen. Ein polnischer Deponiebetreiber nimmt diesen Müll für 75 oder 80 Euro. Der deutsche Entsorger spart Geld und der polnische Unternehmer verdient auch sehr gut, weil er den Müll ja nur deponiert, aber nicht verwertet. Polen bekommt aus keinem anderen Land so viel Müll wie von Deutschland. Über die Jahre ist der Anteil stetig gestiegen. 2015 waren es noch rund 54.000 Tonnen, 2018 schon 250.000, also fast 5-mal so viel. Und auch die Zahl der illegalen Mülltransporte von Deutschland nach Polen ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Bei Stichproben finden Zöllner immer mehr Müll, der gar nicht hätte exportiert werden dürfen und trotzdem zu polnischen Deponien unterwegs war. Fachleute fordern härtere Strafen und strengere Kontrollen für Mülltransporte, die Umweltorganisation Greenpeace sogar einen kompletten Exportstopp für Plastikmüll. Was in Deutschland entstehe, müsse auch hierzulande entsorgt werden, heißt es.
Nikolaus Steiner über den Müllhandel zwischen Deutschland und Polen. Und damit sind wir am Ende des Wirtschaftspodcasts. In der Technik war Jonas Josten, am Mikrofon Andreas Becker. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.